heute Morgen während dem Frühstück haben wir diesen Vortrag von dem Johannes Hartl gehört, wo er über dieses geistige Ringen spricht. Oder ein Charakteristikum nicht von, was er nannte, dieses Kämpfen auch, was manchmal natürlich wir in den falschen Hals kriegen können, wenn wir es halt falsch verstehen. Aber ich glaube, wo er zu Recht auch sagt, dass das auch ein Element ist des geistigen Lebens, das einfach da ist, nicht, dass auch eine lange Tradition hat in der Kirche, angefangen von Jesus selber. Eben dieses Zitat, die wir heute Morgen gehört haben aus dem Evangelium oder die Wüstenväter oder an Ignaz von Loyola, nicht diese eine Meditation, die immer wieder kommt, ein Exerzitien von den zwei Fahnen, diese zwei Seiten, wie das sehr bildlich beschreibt, der Satan, der Widersacher, der auf seinem Thron sitzt und eine feurige Rede hält, seine Leute irgendwie zum Nachfolgen von ihm und seinem Programm, nicht, ich verspreche euch Macht und Geld und die Erfüllung aller möglichen Gelüste und so weiter, und Jesus, der überhaupt keinen Thron sitzt, sondern unter seinen Leuten herumläuft und versucht, die Schwachen und diejenigen, die ein bisschen den Mut verloren haben, halt aufzumuntern und zu sagen, ich habe keine Angst und ich verspreche euch jetzt kein Geld und keine Macht und keine Gewalt und keine Folgen von irgendwelchen Gelüsten, aber ich verspreche euch Frieden und Freude. Aber mein Programm ist halt anders, nicht? Das heißt Demut und Nächstenliebe und so. Also es ist das Bild, das Ignatius nutzt. In der Offenbarungsgeschichte finden wir das Bild auch wieder sehr stark. Der Kampf zwischen den weißen Reiter und den Drachen. Also es hat alles symbolische Sprache, um diese geistige Wirklichkeit zu widerspiegeln, wofür wir letztendlich keine Worte haben. Nicht besonders irgendwie diese geistige Wirklichkeit. Und ich glaube, das merken wir halt schon, nicht in unserem Alltag, also dieses Ringen in uns selber, das halt immer wieder da ist, nicht zwischen mein Gewissen und mein vielleicht der Egoismus oder die Menschenfurcht oder halt nicht. Die Kirchenväter oder die Wüstenväter nannten das den Kampf gegen den Dämonen. Wahrscheinlich anhand von dieser Bibelstelle, die ich jetzt euch auch vorschlagen möchte für diese Betrachtung, und das ist Lukas Evangelium Kapitel 4. Man könnte das auch aus Markus oder Matthäus nehmen. Markus ist sehr kurz in seiner Beschreibung. Und das ist das Hinausführen in die Wüste von Jesus, nicht, wo er wie es hier heißt, Anfang Kapitel 4, Vers 1, erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. Darauf führte ihn der Geist 40 Tage lang in die Wüste umher, und dabei wurde Jesus vom Teufel in Versuchung geführt. Die ganze Zeit aber über aß er nichts, als er aber die 40 Tage vorüber waren, hatte er Hunger. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein zu Brot zu werden. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Und ich glaube, in der Parallelstelle aus dem Matthäus-Evangelium ergänzt noch, sondern aus jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Da führte ihn der Teufel auf einen Berg hinauf und zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde. Und er sagte zu ihm, all die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Jesus antwortet ihm, in der Schrift steht, von dem Herrn, dein Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf führte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich vor mir hinab, denn es heißt in der Schrift, seine Engel befiehlt er, dich zu behüten. Und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht in einen Stein stößt. Da antwortete ihm Jesus, die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Nach diesen Versuchungen ließ der Teufel für eine gewisse Zeit von ihm ab. Also das wäre die Stelle, die ich euch vorschlagen möchte für diese Betrachtung. Vorher kurz die Wüstenväter erwähnt, die sprechen von eben diesen Kampf mit den Dämonen, wobei sie mit Dämonen nicht unbedingt meinen, immer, also auch den Teufel oder halt auch, vielleicht aber auch manchmal einfach die verschiedenen Geister, nicht die in uns herrschwirren, die auch der heilige Ignatius von Loyola nennt, wenn er spricht über unterscheidende Geister, meint er nicht immer jetzt den guten Geist als Gott und den schlechten Geist als den Teufel, sondern auch manchmal einfach der Geist der Welt und mein eigener Geist, nicht, oder halt mein Egoismus oder halt die Hauptlaster. Die Wüstenväter teilen die Hauptlaster übrigens in 8 auf und es ist ganz interessant, weil sie diese 8 Laster nicht nur irgendwie unabhängig voneinander sehen, sondern es ist immer ein Prozess. Also die hängen immer sehr stark miteinander zusammen und die finden wir auch ein bisschen wieder, glaube ich, teilweise wenigstens hier in diesem Evangeliumstelle. Es gibt für die Wüstenväter sozusagen also die erste Stufe oder die erste Bereich der Laster, das ist, was sie nennen, also was der begehrliche Teil ist, was die Epithymia nannten sie das. Und das ist die Völlerei, die Unzucht und die Habgier. Und das sind einfach die 3 Grundtriebe sozusagen des Menschen. Nicht? Und die Völlerei oral, Unzucht anal und die Habgier ödipal. Und das Ziel ist vor denjenigen, der halt versucht, dagegen anzukämpfen, sie nicht auszuschalten, diese Grundtriebe, aber sie zu ordnen, nicht? Sie zu lenken auf ihren Ziel hin. Dann gibt es eine zweite Ebene von Lastern und das ist, die betreffen dann nicht so sehr den begehrlichen Teil, sondern den emotionalen Teil des Menschen und das ist Traurigkeit, Zorn und was sie nennen Arcadia. Also so 3, das waren 3 Grundtriebe und das sind jetzt 3 Stimmungen. Traurigkeit, Zorn und Arcadia.
Was ist
Arcadia? Arcadia, wir reden gleich ein bisschen darüber. Ja. Die Traurigkeit tritt dann ein und der Zorn, wenn Dinge nicht erfüllt werden, also die Grundbedürfnisse, Grundtriebe, sagen wir mal so, nicht erfüllt werden, kann die Traurigkeit eintreten und der Zorn auch. Und Arcadia tritt normalerweise dann ein, wenn diese Grundtriebe verdrängt werden, statt gelenkt werden. Arcadia, also erstmal eine kurze also ganz kurz mal zu erwähnen, es ist eine Art Traurigkeit, aber die über lange Zeit hinweg, Lustlosigkeit, mir ist irgendwie alles egal und diese Stimmung halt. Und dann gibt es halt noch eine dritte Ebene, das ist jetzt nicht der emotionale Teil, der Timos, und das erste war der begehrliche Teil, die Epithymia, sondern der geistige Teil oder was sie nannten, die Griechen, den Nous. Und das ist Ruhmsucht und Stolz, nicht? Das ist dann die dritte Ebene. Hier in dieser Evangeliumstelle finden wir vor allem die Versuchungen, beziehen sich auf den ersten, den begehrlichen Teil, und auf den dritten, den geistigen Teil. Genau. Also wenn wir jetzt zur Meditatio rübergehen, okay, was sagt uns diese Evangeliumstelle über uns, also wenn wir sie gelesen haben, ist es übrigens kurz nachdem Jesus getauft worden ist. Und Markus erwähnt hier in seinem Evangelium, das sehr kurz das Ganze hier beschreibt, ist, er wird in die Wüste sozusagen hinausgetrieben. Also er wird vom Teufel geführt in Lukas und er wurde vom Geist getrieben in Markus. Nicht? Und beides stimmt irgendwie nicht. Also also es gibt eben diesen Kampf zwischen dem Geist, also der Geist treibt ihn eigentlich in die Wüste, sofort nach der Taufe, vor seinem öffentlichen Auftreten. Er geht dann zurück, 40 Tage, bereitet sich vor für diese 3 Jahre, die dann kommen werden, mit diesem geistigen Kampf. Und am Ende kommt der Versucher. Und wann kommt er? Ja, am Ende halt, nicht? Also er hatte Hunger. Und was auch irgendwie verständlich ist, nachdem man 40 Tage nichts gegessen hat, wahrscheinlich schon was getrunken hat. Oder wohl, das heißt auch irgendwie, dass das nicht, aber das muss man irgendwie eine besondere Kraft Gottes gewesen sein, weil sonst verreckt man ja, glaube ich, nach ein paar Tagen ohne etwas zu trinken. Er hatte Hunger. Und gerade dort setzt der Widersacher ein. Das ist natürlich typisch Widersacher, oder? Also dass gerade die Versuchungen dann kommt, oder die Dämonen in Anführungszeichen, sei es die wirklichen oder die unsere eigenen, kommen sehr oft dann, wenn wir geschwächt sind irgendwie. Nicht? Also wenn die Grundbedürfnisse oder die Grundtriebe irgendwie geschwächt sind oder nicht so ihre Erfüllung finden, wenn wir müde sind, wenn wir vielleicht eine schwierige Zeit gerade durchgegangen sind, nicht, also dann zeigt sich halt sehr oft gerade diese Anführungszeichen, diese Dämonen. Das Zweite, was halt ich interessant finde, ist, dass er, also wenn in diesen Kampf mit dem Teufel, darauf führte ihn der Geist 40 Tage lang in die Wüste umher und wurde dann so weiter, die ganze Zeit aus dem Nichts, als aber die 40 Tage vorüber waren, hatte er Hunger. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist und so weiter. Das heißt, die Versuchung natürlich spielt sich immer zuerst mal ab in den Gedanken. Und deswegen zum Beispiel die Wüstenväter würden das ganze geistige Leben in erster Stelle nicht so sehr als eine asketische Praxis von irgendwelchen Übungen, die man macht und Gebetszeiten, die man einhält, sondern eher als ein Kampf mit dem Gedanken. Nicht eigentlich ein Umgang mit dem Gedanken, weil sie sagen halt, dort fängt eigentlich alles an und das, da braucht es halt die Ordnung, nicht diese Gedanken zu ordnen, die Gedanken auf Gott auszurichten. Und sie fangen damit auch eine Verheißung. Also das Ziel ist das, eben das Reich Gottes, nicht? Ist die Verheißung des ewigen Lebens. Und genau, und so fängt halt jede Versuchung an. Du hast doch die Macht, die Fähigkeit, nicht? Sagt der Dämon zu ihm. Also du bist doch Gott, also warum nutzt du sie nicht jetzt? Nicht? Warum nutzt du sie nicht, um jetzt diese Steine in Brot zu verwandeln? Warum machst du das nicht? Man könnte hier einführen, okay, auch der Hunger in der Welt, die Nöte in der Welt, du bist doch Gott, nicht? Kannst nicht eingreifen, kannst nicht was machen, das alles zu mildern. Nutze doch deine Macht. Wir sehen etwas Ähnliches in Johannes Kapitel 6. Jesus hatte gerade den 5000 Leuten zu essen gegeben und sie wollen ihn alle zum König machen und er flüchtet von ihnen, weil er irgendwie also das genau nicht will. Er will nicht irgendwie eigenen Vorteile oder irgendwie das nicht, also er will keine Macht durch seine Macht erwerben, also keine weltliche Macht durch seine geistige Macht oder seine wirklich auch weltliche Macht in einem anderen Sinn, dass er eingreifen kann in der Geschichte und der Welt, nicht nutzen, um weltliche Macht zu bekommen. Und dann, wenn ihr euch erinnert, in Johannes 6 sagt er zu den Juden, die ihn König machen wollen, ihr sagt das nicht, weil ihr glaubt, sondern weil ihr gegessen habt. Sucht nicht nach das Wort, das vergeht, sondern dass es bleibt. Nicht, dass der Herr, der eigentlich sie tiefer führen möchte, aber sie noch an diese äußerlichen Sachen bleiben wollen. Und wir können natürlich auch Gott manchmal auch dasselbe vorwerfen, nicht ein bisschen. Also diese Versuchung, eben Gott, dass Gott doch endlich seine Macht sich zeigen soll in meinem Leben, um irgendetwas, weiß ich, materiell oder physisch oder das halt. Ich glaube, es ist kein Problem, manchmal darum zu bitten, dass man die Prüfung schafft oder dass halt dieses Geschäft besser geht oder dass jemand wieder gesund wird und alles hier alles okay. Aber es ist interessant, dass eben Jesus irgendwie darauf hindeutet, dass das nicht alles ist. Man könnte diese erste Versuchung nicht nur auf die Völlerei übrigens deuten, glaube ich, nicht als so ein entschieden Auftreten gegen die Völlerei, sondern eben auch die zweite Grundbegierde, die Unzucht. Und was macht Jesus? Was ist seine Antwort? Ich glaube, es ist auch interessant, was auch die Wüstenväter sehr, sehr betonen. Was ich euch auch mal vorstellen wollte als eine Möglichkeit, was nicht so bekannt ist, glaube ich. Und zwar, deren Ansatz war halt nicht in erster Stelle, wenn ich zum Beispiel, ich habe eine schlechte Gewohnheit, wie ich esse zu viel oder ich trinke zu viel oder ich habe ein Problem mit Pornografie oder keine Ahnung, halt etwas in diese Richtung. Oder ist es nicht einfach, indem ich jetzt mich bemühe, den Gegensatz der Tugend zu üben? Nicht? Also was vielleicht der klassische Ansatz wäre. Also dass ich jetzt versuche, okay, dieses schlechte Laster, schlechte Gewohnheit auszuwurzeln oder von der Wurzel auszureißen, indem ich den Gegensatz der Tugend ausübe, sondern sie versuchen, das Ganze anzugehen, indem sie die Versuchung, ein Wort aus der Heiligen Schrift entgegensetzen. Und also das Typische, halt der Mönchvater, nicht, der war dann halt in der Wüste, und seine Hauptaufgaben war es, der Abt hat dann immer wieder den Mönchen, die zu ihm gekommen sind, ein Wort aus der Heiligen Schrift gegeben. Ich habe ein Buch, kann ich euch später mal zeigen, vielleicht mal auch hier hinstellen, von einem Wüstenvater, Evagrius Porticus oder irgendwie sowas, muss man genau den Namen nachschauen. Und er hat zum Beispiel für jede dieser 8 Hauptlaster geht die ganze Bibel durch und gibt verschiedene Bibelzitate. Nicht für aus dem Buch Genesis, also was kann er finden über Völlerei im Buch Genesis, in Leviticus und so weiter, geht die ganze Bibel durch. Und hat immer so kleine, kurze Schriftsätze. Was sie halt gemacht haben, ist zu sagen, okay, das Erste, was du machen musst, ist, du musst erstmal erkennen, wo wirst du versucht, das also zu identifizieren, die Versuchungen, die Gedanken, die halt kommen, halt zu identifizieren. Was ist dahinter, nicht? Was steht dahinter? Was sind deine Gedanken, nicht? Wenn du jetzt deinen Tag anschaust und was sind deine Grundmotivationen, ja? Also warum arbeitest du bis zum Umfallen eigentlich, nicht? Also was ist da eigentlich dahinter? Und das vielleicht in einem Satz zusammenzufassen. Oder warum hast du dich jetzt aufgeregt mit deiner Frau oder mit deinen Kindern, nicht? Warum bist du da so ausgerastet? Und das mal versuchen zu identifizieren, nicht erstmal, erster Schritt. So Art Skriptsätze, ja? Ich mache das, weil ich, weiß nicht, weil ich rumsuche oder weil ich nicht mein Weg, also das, was ich will, eigentlich nicht zustande kommt. Oder es ist, weil, also das erstmal zu identifizieren. Wie heißt dieser Dämon in Anführungszeichen eigentlich, nicht, der dahinter steht, was da passiert? Und dann ist halt der zweite Schritt, was Sie machen würden, ist dem halt ein Schriftwort entgegenzusetzen. Und das ist jetzt keine logische Auseinandersetzung, sondern es setzt einen anderen Wert entgegen. Und das ist genau, was Jesus ja hier macht, nicht? Also das heißt, wenn man hier nochmal schaut, also was geschieht. Also, wenn du so Gottes Sohn bist, so befiehl diesen Stein zu Brot zu werden. Und was macht dann Jesus? Also beginnt jetzt nicht eine Askese über kein Brot essen irgendwie anzufangen, sondern er sagt einfach, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Nicht, das ist seine Antwort. Also es ist nicht so sehr ein Versuch, logisch irgendwie das zu bekämpfen, sondern er setzt einfach einen anderen Wert entgegen. Und das ist halt das, eben, dass der Mensch nicht nur aus dem Brot lebt. Oder die zweite Versuchung, das wirft dich runter und alle werden sagen, was so, du bist so toll und so. Und dann heißt es, Jesus antwortete ihm, in der Schrift steht, von dem Herrn dein Gott sollst du dich niederwerfen. Sorry, das ist die zweite Versuchung, ist oben auf dem Berg, wirf dich nieder, ich gebe dir die Macht über alles. Und dann argumentiert jetzt Jesus nicht, warum wir jetzt nicht vor dem Teufel uns niederwerfen sollten, sondern sagt einfach, oder warum es nicht eine gute Idee ist, diese Macht zu bekommen, sondern er hält einfach einen anderen Wert. Nicht Gott sollst du dich niederwerfen, ihm allein dienen. Und dann, nicht der Teufel wird dann sehr subtil, weil der dritte Versuch beginnt er selber die Schrift zu zitieren. Und sagt dann nicht seinen, denn es heißt doch, wirf dich runter, weil es heißt doch, und dann zitiert er die Heilige Schrift aus dem Psalm 91, sein Engel befiehlt er, dich zu behüten, und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht einen Stein stößt. Natürlich, wenn die richtige Herzenshaltung nicht da ist, kann man auch die Schrift irgendwie verdrehen, nicht deine eigene Wünschen zu folgen. Aber dann antwortet ihm Jesus, die Schrift sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht auf die Probe stellen. Gut, und diese Methode nutzen halt die Wüstenväter, um gegen die Versuchung eigentlich anzugehen. Und dann wird dieses Schriftwort nicht einmal gesagt, sondern immer wiederholt. Nicht, bis es irgendwie, bis ja, eigentlich das Teil des Lebens wird, bis es eindringt. Und die Idee dahinter ist halt auch natürlich, dass das Wort Gottes, die Heilige Schrift, die Bibel, Also es ist nicht irgendein Satz aus irgendeinem Buch, das mich motiviert, sondern es ist das Wort Gottes, das eine Macht Gottes ist und die auch etwas ja, aus eben durch in diese Macht Gottes, die wollen wir halt anzapfen, nicht wenn wir so gegen die Versuchung angehen. Und ich finde es halt sehr interessant oder ein sehr guter Ansatz, weil ich glaube, wir schon auch öfters merken, das heißt nicht, dass man nicht die Tugenden ausüben sollte, aber dass gewisse Dinge, wir schaffen irgendwie, wir kommen da zu unseren Grenzen, nicht? Also gewisse Dinge scheinen wir nicht überwinden zu können durch unsere eigene Bemühungen. Und da scheint das, dieser Ansatz doch sehr, irgendwie sehr sinnvoll. Nicht, dass man wirklich voll auf Gottes Kraft baut, nicht? Und versucht, ihn damit einzubeziehen. Eben diesen Schriftsatz halt immer wieder zu wiederholen, dass es verinnerlicht wird und nicht nur als eine psychologische Sache, sondern was wir vorher gesagt haben, die Wüstenväter waren sehr bewusst, wie aktuell die Heilige Schrift ist. Nicht? Dass es jetzt nicht einfach ein vergangenes Wort ist, sondern dass es Gottes Wort in uns heute, in unserer heutigen Zeit ist und eben nicht nur als Inspiration, als Motivation, sondern eben als eine Macht, die unser Herz berühren möchte, nicht? Der in uns sozusagen hineinsprechen will, die in uns Fleisch werden will. Genau, und das ist die, was man halt sehen darf, was halt Jesus hier macht. Die Wüstenväter sprechen von diesen anderen, also diese mehr Stimmungsversuchungen, Traurigkeit und Zorn, die entstehen, wenn gewisse Dinge nicht befriedigt worden sind. Kann auch gerade da passieren im geistigen Leben, nicht als ein Prozess. Also Sie geben hier ein Beispiel davon, dass diese Schritte oder diese 8 Laster die Prozesse sind, die können mehrere Tage dauern, sie können ein paar Stunden dauern, sie können aber auch das ganze Leben dauern. Und hier ein Beispiel dafür von einem Buch über dieses Thema. Wer 5-tägige Exerzitien macht, wird zunächst bei seinem Ankunft schauen, ob alles in Ordnung ist. Das Essen, die Unterkunft, das Bett, das warme Wasser. Alles also spontane Grundbedürfnisse, die Väter mit dem Laster der Völlerei umschreiben wollen. Nach den ersten Erfahrungen mit der Einsamkeit, die meist frohmachend und wohltuend sind, wird mancher vielleicht anfangen zu träumen und sich seinen Fantasien und Vorstellungen überlassen. Hier rechnen die Wüstenväter damit, dass sich auch sexuelle Erregungen melden können, Unzucht. Andere gehen in die Klosterbuchhandlung und decken sich mit verschiedenen Büchern und Schriften ein, zur Not, und stapeln sie auf ihrem Tisch, damit sie etwas zu lesen haben, wenn es zu langweilig und zu still wird, Habsucht. Sind die ersten Stunden und Tage der Begeisterung nun endlich die ersehnte Ruhe gefunden zu haben verklungen, wird sich bald eine Lustlosigkeit einschleichen, werde ich die Tage wohl durchhalten und so weiter. Jetzt habe ich irgendwas abgeschnitten. Sorry, fehlt ein Teil des Buches oben hin. Und nachdem die Anfangsbegeisterung sich endgültig gelegt hat und der Einzelne erfährt, wie die Stunden des Gebetes und der Betrachtung immer langsamer verrinnen und langweiliger werden, wird er mutlos und kürzt die Zeit des Gebetes ab, um spazieren zu gehen und zu lesen, weil dies mehr bringt. Das geschieht besonders an Krisentagen, wie es meistens der 3. und 5. Tag sind, Arcadia. Ist das Ende der Exerzitien in Sicht, fängt der Exerzitant an, darüber nachzudenken, wie er die gemachten Erfahrungen der Exerzitien anderen weitergeben kann, Ruhmsucht, oder er schlägt sich selber auf die Schulter, dass er in den Tagen der Einkehr so gut gemacht hat und die Exerzitienmeister mit ihm wohl zufrieden war, stolz. Und dann gibt halt auch das Beispiel, dass öfters das genau auf das ganze Leben auch auszuweiten kann. Nicht öfters die ersten beiden Versuchungen der jungen Jahre sind. Also Völlerei, Unzucht und dann Mitte des Lebens, nicht die Mitte der Lebenskrise, irgendwann öfters gerade die Traurigkeit, aber auch der Zorn, nicht, wenn gewisse Dinge nicht so zustande gekommen sind, wie man sich wünschte. Unterschied zwischen Traurigkeit und Zorn ist, und Arcadia ist vor allem, die Traurigkeit ist halt eher eine momentane Sache. Die Arcadia ist halt eher lange. Und dann halt am Ende, Richtung Ende des Lebens, ist öfters auch, oder danach kommt halt vor allem halt die Ruhmsucht und dann und der Stolz, nicht, ich weiß alles besser und so. Vielleicht ein paar Charakteristiken noch von diesen verschiedenen Lastern. Bei der Völlerei, Ursachen manchmal können Angst sein, unnötige Sorge, Fixierung auf Krankheit oder Gesundheit. Nicht? Völlerei ist öfters eine Flucht, nicht von etwas, also von etwas, was man, etwas, das tiefer ist. Die Taktiken, die der Dämon versucht, rationalisieren, versteckt sich hinter der Vernunft, nicht? Du brauchst das, es nützt nichts, jetzt das ein bisschen weniger oder zu fasten oder so. Verbitterung, Verschleierung. Genau. Dann haben wir bei der Unzucht. Gut, ich glaube, da muss man nicht wahnsinnig die Ursachen, die Situationen, in denen wir uns befinden, die Fantasie, die Wortwahl. Was sind die Taktiken, sexuelle Vorstellungen, nicht eingestandene Wünsche, Fixierung, Übertreibung der Macht von Sexualität, Selbstvorwürfe wegen den Jugendsünden, Mutlosigkeit, wie das gerade manchmal dann auftritt, zeitliche und körperliche Schwachpunkte, nachts oder wie die Wüstenväter es nannten, den Mittagsdämonen, die Plötzlichkeit wie aus heiterem Himmel und die Heftigkeit ohne mit langem Arm vorbereitet. Die Methoden zur Überwindung sprechen sie von Entlarven der Versuchung, Suche nach einer stärkeren Motivation, also nicht so sehr ein Verdrängen der Versuchung, die dann halt dann zum Zorn oder zur Traurigkeit oder zur Arcadia führen können, sondern die Überwindung im Glauben. Also nicht zu analysieren, warum bin ich so, nicht so sehr versuchen zu verstehen, warum das so ist, sondern die stärkere Motivation zu suchen. Ich bin eine Neuschöpfung in Christus, die Liebe zum Herrn, die Liebe zu Gott, eine stärkere Motivation zu suchen. Die Habsucht, die Gedanken, die da kommen, sind, du hast selbst nicht genug, du musst mehr arbeiten und Geld verdienen, sichere deine Zukunft, nicht so typische Gedanken der Habsucht. Ursachen, Angst, Kleinmut, fehlender innerer Schwung, Süchtigkeit, infantile Bedürfnisse, in Schach halten, gehalten sind und die dann halt explodieren ein bisschen. Die Taktiken des Versuchers, rationalisieren nochmal Gewissensbisse bezüglich Almosen zum Beispiel, hohes Alter, Suggestionen, Hungersnot, Krankheit, unstillbare Gier, indirektes Manövrieren. Und hier im Gegenteil zur Unzucht ist der Vorschlag, genau das Gegenteil zu tun, von was die Versuchung sagt, nicht die Freigiebigkeit vor allem. Dann haben wir die Traurigkeit, die Gedanken, die da hochkommen, sind zum Beispiel, ich habe es so schwer, keiner kümmert sich um mich, ich bin ein Versager, ich kann nicht mehr, niemand mag mich, das schaffe ich nie, bei mir geht alles schief. Das sind typische Merkmale der Traurigkeit. Ursachen, übertriebene Angst, frustrierte Wünsche, Zorn, manchmal kann es zur Traurigkeit führen. Anhänglichkeit an die Welt, Hängen an die Vergangenheit, Herzensenge. Die Taktiken des Dämons, Selbstmitleid, zu hohe Erwartungen an sich selber oder an die Umwelt, Illusionen, Verlassenheitsgefühle. Ja, und die Methode dagegen ist so ähnlich wie die bei Arcadia, die wir gleich anschauen. Der Zorn, Gedanken, die kommen, nicht, wie gesagt, vor allem ein Kampf gegen die Gedanken. Nicht? Und die Gedanken, die kommen beim Zorn, sind diese komischen Mitmenschen. Die anderen geben sich ja keine Mühe, die anderen leben völlig verkehrt, nicht auch Streit oder Zorn gegen die Umwelt auch gar manchmal. Ursachen, verdunkelter Geist, Traurigkeit kommt aus Zorn, Und umgekehrt. Zorn kommt auch manchmal aus der Traurigkeit nicht. Ich habe gewisse Dinge nicht erfüllt und jetzt muss ich sie unbedingt haben. Etwas steht mir im Weg. Die Taktiken des Widersachers, Verbitterung während des Gebetes, Verwirrung in der Nacht, Ressentiment, Rachegefühle, Groll, Traurigkeit, Aggressivität, Griesgrämigkeit, Verärgerung. Die Methoden des Widerstandes, die Versöhnungsbereitschaft, die Sonne soll nicht untergehen über eurem Zorn, nicht ein Zitat aus der Heiligen Schrift, Barmherzigkeit und Milde, Meiden von Einsamkeit, positive Funktionen, Simus aktivieren. Ich meine, hier nochmal, es geht eben nicht nur darum, in diesen Methoden, um irgendwelche Tugenden auszuüben, aber auch gerade versuchen, ein Wort aus der Heiligen Schrift zu suchen, die mir hilft, an den gegengesetzten Wert auch zu erkennen, nicht einen anderen Wert zu sehen. Dann bei der Kedia, was kommen da für Gedanken? Das bringt nichts, ich habe keine Lust dazu, es ist alles sinnlos, da lohnt sich kein Engagement, mein Leben ist verpfuscht, wie konnte ich mich darauf einlassen? Ursachen können sein Unzufriedenheit mit der Arbeit, Suche nach interessanterem, Selbstmitleid, Neid und Groll, Minderwertigkeitsgefühle, Lebensmitte, nicht der Mittagsdämon, nicht die Krise der Lebensmitte. Taktiken, verborgene Gegner, innerliches Schimpfen, Schlaf, Mattigkeit, Lustlosigkeit, verdrängte Triebe unter der Maske der Tugenden, nicht manchmal, das halt passieren, eben dieses Verdrängen, nicht gewisse Dinge, statt sie zu lenken, die dann halt unzufrieden sind und dann ist man halt, wird man lustlos. Selbstmitleid, Verlassenheitsgefühl, Methoden. Die Wüstenväter haben das Abwarten, Zuschauen, Rekonstruieren empfohlen, in der Zelle zu bleiben. Die Musik haben sie empfohlen. Musik, Psalmengesang, Poesie in Kunst, geistliche Lesung, geregelter Alltag, Schauen auf andere Notleidende. Die heilige Teresa von Kinder Jesu sagt, wenn es zu dir dunkel um dir steht, überleg dir ein Liebeswerk. Nicht ein schöner Gedanke. Nicht? Also wenn du keine Lust mehr hast oder wenn alles irgendwie dunkel scheint, dann weg von dir selber. Nicht? Denke an den Nächsten. Und das scheint eine ziemlich gute Methode zu sein, um wieder etwas Freude zu finden am Leben. Dann die Ruhmsucht. Gedanken, die typisch kommen, du müsstest den anderen predigen, das würde Eindruck machen. Nicht also in dem Fall von uns Priestern. Du bist berühmt, alle bewundern dich, alle lieben dich. Ursachen, Selbstüberschätzung, Angst. Ich manchmal jemand, der sehr ängstlich ist, verpanzert sich dann und versucht nach außen etwas zu sein, was er eigentlich gar nicht ist, aber letztendlich dahinter ist eine große Angst. Nicht angenommen zu sein. Versuchung der Tugend ist eine Versuchung der Tugendhaften, steht hier und es ist ja auch öfters so. Nicht jemand, der schon einen Weg geht und dann beginnt man eben, der Versucher wird hier nicht mit den Anfangs, mit Völlerei und Unzucht zu sehr kommen, sondern eher mit so etwas. Die Taktiken, die anderen belehren wollen, Imponiergabe, Selbstüberschätzung, Genuss der eigenen Worte, falsches Eifertum, Distanzierung von den Mitmenschen, Erhabenheitsgefühle, wandelndes schlechtes Gewissen vor den anderen. Die Wüstenväter würden Methoden hier nennen, Blick auf das letzte Gericht, Liebe zu Gott, Askese, Demut und der folgende Regel. Also, letzte Gericht, weil dort alles zu Schein kommen wird. Und das Wirklichkeit ist nicht ein es wird nicht ewig ein Schein sein, sondern die Wirklichkeit wird sich zeigen. Und dann Stolz, Gedanken, die typisch kommen, denen bin ich überlegen, das kann ich besser. Die müssen froh sein, dass es mich gibt. Mit denen gebe ich mich nicht mehr ab. Ursachen Selbstüberhebung, Gott, Inflation, mit anderen Worten, man bläht sich mit Inhalten des Unbewussten auf und verliert Sinn für Realität. Nicht? Man sieht nicht mehr die Wirklichkeit, sondern man denkt jetzt hier etwas, was man nicht ist. Bekehrungseifer, man stöbert im Dunkeln der anderen. Und Vernebelung, nicht mehr sieben, nicht mehr richtig. Die Verurteilung der anderen und ihr Abqualifizieren. Hier ist der Ratschlag: Besuch der Mitmenschen, Erinnerung an die Fehler und Sünden des früheren Lebens, gesunde und gute Distanz zu sich selber, Liebe und Demut und Treue zur Regel. Und nochmal eines, vielleicht eine Ergänzung zu diesem ganzen Achteraufbau, ist, dass die immer alle da sind und aber das, also keine ist jemals endgültig für immer abgelegt und vorbei ist, vielmehr kann es sich je neu einstellen und wiederkehren. Es handelt sich also bei den acht Lastern um einen Prozess mit einzelnen Etappen, in denen jeweils eines der acht Laster vorherrscht und überwiegt. Und dann eine zweite Bemerkung: Ist für die alltägliche Praxis im Umgang mit den Lastern im Laufe eines Lebens von Bedeutung. Die Erfahrung lehrt, dass die Prozesse, die in Achtlasterlehre der frühen Mönchsväter angesprochen sind, auf drei zeitlichen Ebenen verlaufen können, nämlich innerhalb einer kurzen Zeit, so dann Ablauf von einigen Jahren, schließlich auf dem Weg eines ganzen Lebens. Und das waren halt die Beispiele, das Beispiel, das ich versucht habe vorzusagen, von nicht innerhalb von Exerzitien kann man alle Achtlaster irgendwie bemerken. So, jetzt ist leider diese Meditation doch eher in eine Richtung Vortrag ausgeartet, statt eine Betrachtung. Aber ich dachte, wäre vielleicht mal sinnvoll oder wenigstens mal anzudeuten, dass es auch eine andere Methode oder andere Weg gibt, um eben diese Versuchungen zu bekämpfen. Erstmal, dass es überhaupt einen Kampf gibt, glaube ich, ist immer wieder gut, auch sich das bewusst zu machen. Wobei nochmal der Kampf, das die Wüstenväter nennen, sie das vielmehr auf eine Meta-Ebene sehen. Nicht? Also es ist in diese große Schlacht zwischen eben dem weißen Reiter und dem Drachen. Es ist auf Weltebene auch zu sehen. Es ist auch ihre Hingehen in die Wüste, es ist nicht eine Flucht von der Welt, sondern es ist gerade ein dort Kämpfen für die Welt. Es ist, hat eine viel größere Ebene, eine viel größere Bedeutung als nur ihre eigene, irgendwie ihr eigenes Selbst. Und dann zweitens, glaube ich, ist es auch wirklich sehr, sehr hilfreich und kann sehr viel helfen, diese Vorschlag, eben nicht nur Laster zu bekämpfen oder Versuchungen zu bekämpfen durch eigene Bemühungen, durch Aneignungen von Tugenden, sondern vor allem durch das Wort Gottes. Und ja, es scheint wohl so, wenn man so verschiedene Leute redet, dass ihnen das einfach wahnsinnig viel geholfen hat, also diejenigen, die versuchen, das zu tun. Ja, und was auch ein Schritt der Demut wieder ist, nicht zum Herrn auch zu kommen und zu sagen, du, ich schaffe das nicht alleine, ich brauche hier eigentlich deine Hilfe. Und das ist vielleicht auch etwas, wo die ist auch sehr stark in der Ostkirche präsent, nicht, wo wir vielleicht auch etwas lernen können, also wo vielleicht kann man sich gegenseitig etwas da bereichern, nicht, wo man merkt, also eben typisch bei der Ostkirche ist der Versuch, die Versuchen zu bekämpfen, nicht ein typischer Rat wäre, okay, jetzt nicht versuche das und das zu tun, sondern liest die Heilige Schrift, bis die Versuchung vorbei ist, nicht mehr oder weniger. Genau, das ist, glaube ich, mal ein interessanter Ansatz einfach. Aber wenn ihr wollt, natürlich könnt ihr auch gerne eben dieses Evangelium einfach in der Form von einer Betrachtung weiter, in der Lectio Divina weiterlesen und nochmal zu schauen, was sind die einzelnen Teile hier, vielleicht auf die einzelnen Versuchungen von Jesus eingehen, was sagen Sie mir über mein Leben?